das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge heißt Freunde und Unterstützer des Landgestüts und heute haben wir hohen Besuch. Mit dabei ist Bundeskanzler AD Gerhard Schröder und auch der Vorgänger von Dr. Axel Brockmann, Dr. Burchard Bade, Landsteinmeister AD. Und Axel, du bist ja hier Hausherr. Ich übergebe an dich direkt zur Begrüßung.
Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler AD Schröder, ich freue mich natürlich besonders, nachdem ich so viel nette Geschichten von Ihnen gehört habe und von meinem Vorgänger Dr. Bade gehört habe, wie sehr wohlgesonnen Sie dem Gestüt immer waren, dass wir Sie heute mit Ihrer Gattin Frau Schröder-Kim hier zu Gast haben und freue mich natürlich auch, dass Sie bereit waren, bei unserem Podcast mitzuwirken. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin gerne gekommen, denn mich verbindet ja eine ganze Menge mit dem Landgestüt insbesondere und mit Herrn Dr. Bade noch mehr, denn wir waren gemeinsam auf einer Schule des zweiten Bildungsweges, haben dort Abitur gemacht. Ich glaube, ein halbes Jahr. Halbes Jahr vor mir fertig. Und deswegen ist er auch promoviert, was mir nie gelang. Dafür haben wir, glaube ich, 12 Ehrendoktorates. Das hat einen Vorteil. Da kann nicht geguckt werden, ob gefuscht wurde.
Das ist in der heutigen Zeit gefährlich, da habe ich von gelesen. Welche gemeinsamen Erinnerungen haben Sie denn so an die Zeit, als Sie hier Ministerpräsident waren?
Also ich bin ja 1990 Ministerpräsident geworden und ich hatte einen Landwirtschaftsminister, Kalle Funke, der nun sehr berühmt war, gelegentlich sogar berüchtigt, aber in gutem Sinne, aber der sich sehr gekümmert hat um nicht nur das Landgestüt, sondern auch um die Yachten natürlich, die das Land Niedersachsen hatte, etwa in Springe und anderswo. Aber ich habe das sehr schnell faszinierend gefunden, das, was sich hier vollzog im Landgestüt. Große, alte Tradition. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dass alle die Pferde lieben, natürlich die Hannoveraner Pferde kennen, aber wir nicht so gerne was hermachen von diesem wirklich einmaligen Institution hier. Das sollte ruhig ein bisschen bekannter werden, wie großartig das hier ist und wie großartig die Arbeit, die hier gemacht worden ist von allen Landstallmeistern. Ich glaube, es gab mal eine Landstallmeisterin.
Oder ein Nachbarbundesland, das war in Warendorf in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt gibt's fast nur noch Frauen.
In Bayern glaube ich auch, ne? Schweiganger?
Mittlerweile bin ich der Hahn.
Wir haben aber in Neustadt, haben Sie doch einen Kollegen.
Genau. Ich habe natürlich immer versucht, zu den Hengstparaden zu kommen. Das war schon beeindruckend. Nicht nur die Reiterei, die natürlich insbesondere, ich erinnere, die ungarische Post, berühmtes Bild, stehend auf dem Pferd jeden und das war immer ein großes Ereignis, aber ich fand auch schön anzusehen die Fahrer, die Gespanne. Das war ja immer der Schluss einer solchen Veranstaltung und großartig anzuschauen und ich habe mich immer gefragt, wie schafft man das eigentlich, so viel Pferde vor einem Wagen zu kriegen und die auch noch zu lenken?
Ja, ich glaube, Sie waren der Ministerpräsident, der sich eigentlich nie hat nehmen lassen, die Hengstparade zu besuchen. Ich war dann auch so frech, als unser amtierender Ministerpräsident Herr Weil ins Amt kam, dass ich ihn gleich angeschrieben habe. Und dann war das PS, Ihr Vorgänger, Ministerpräsident und Bundeskanzler AD Schröder, der war übrigens jedes Jahr da und Ministerpräsident Weil kam dann auch und fand das auch ganz toll. Ja, ich hatte ihm dann auch reingeschrieben, ich weiß, Sie stehen mehr auf Fußball, aber es wäre schön, wenn Sie gleich im ersten Jahr kommen würden und das hat er tatsächlich auch gemacht.
Na sehen Sie, dann ist ja alles wieder in Ordnung. Jedenfalls, was ich erinnere, ist, dass wir eine Ausnahme machen mussten. Ich hatte damals einen Regierungssprecher. Und der hatte die Briefbögen verändert. Da war nur noch ein stilisierter Pferdekopf.
Das war nicht bei Ihnen gewesen, da war's.
Und aber das wurde nicht für das Landgestüt benutzt. Sie durften weiter den nicht stilisierten Kopf benutzen.
Da haben wir lange darum gekämpft.
Ja, ich weiß. Kalle hat geholfen.
Ja, da sind wir auch sehr dankbar. Mittlerweile haben wir ja überall, Gott sei Dank, wieder das Pferd im Wappen und auf unseren Briefköpfen. Und im Siegel ist es ja immer gewesen. Was waren denn so bei den Hengstparaden, wir hatten das Thema eben, was ist das, was Sie so am meisten bewegt hat? Was waren so das Lieblingsschaubild?
Wie gesagt, die Gespanne und natürlich die Tatsache, dass es war ein großes gesellschaftliches Ereignis. Jedenfalls für die Bauern, die selber Pferdehalter oder Züchter gar waren. Das war schon teilweise bundesweite Veranstaltung und auch vor allen Dingen, ich erinnere, aus Amerika kamen sehr, sehr viele Leute, die ganz offenkundig für Pferde Hannoveraner züchteten auch oder mit Hannoveraner züchteten. Dann habe ich natürlich lernen müssen, was der Unterschied zwischen Natursprung und Nicht-Natursprung ist, ne, und habe zur Kenntnis nehmen müssen, tut mir leid für die Hengste, dass sehr viel Besamung stattfindet heute mit Hilfe von künstlichen Möglichkeiten. Aber okay, man wird ja noch dem Hengst geben, was des Hengstes ist, gelegentlich jedenfalls.
Gelegentlich.
Gelegentlich.
Was verbindet Sie denn persönlich mit dem Thema Pferd?
Ich bin groß geworden auf einem Bauernhof. Wir wohnten, wie man das nannte, Leibzucht. Das waren die Häuser, wo früher die Knechte wohnten. Und meine Mutter und meine Geschwister, wir waren ja allein mit meiner Mutter. Wir wohnten dort zur Miete. War natürlich nichts mit Heizung, Klo unten im Garten. Da habe ich natürlich eine Beziehung zum Bauern und zur bäuerlichen Arbeit bekommen. Wir mussten mithelfen. Wir haben ein bisschen Geld verdient durch Rüben verziehen. Das kennt man ja heute kaum noch. Kartoffel auflesen, denn da wurde mit einem Roder gearbeitet und der schmiss die Kartoffeln raus und wir mussten hinterher mit so kleinen Drahtkörben und die dann in Säcke füllen. Jeder kriegte so einen Abschnitt. Und dafür gab es dann, was weiß ich, 10 Pfennig die Stunde, ich weiß nicht mehr so genau, jedenfalls keine üppige Bezahlung. Aber für uns war es immer eine Möglichkeit, ein bisschen was zu verdienen. Insofern war bäuerliche Arbeit und Leben auf dem Bauernhof mir nicht ganz unbekannt. Später ging es dann mit Trecker weiterfahren. Das war natürlich beliebt für uns, ne, wenn man von einer Hocke zur anderen, Weizen oder Hafer. Und wenn man etwas älter war, musste man abladen. Das war natürlich schwer. Wir mussten packen und schrecklich war Gerste.
Ja.
Gerste war das Schlimmste, weil diese Spiel, das war abenteuerlich. Und haben aber richtig gearbeitet. Das muss man schon sagen. Insofern ist mir Arbeit nicht fremd. Das war harte körperliche Arbeit. Damals gab es ja kein Mähdrescher oder ganz am Anfang, sondern es wurde gedroschen in der Scheune und wir mussten hinten in die hinterste Ecke und dann die Gaben anwerfen auf die Dreschmaschine. Insofern verbindet mich mit bäuerlicher Arbeit. Das eine oder andere ist nicht der schönste Teil meines inzwischen längeren Lebens.
Aber zumindest haben Sie ein Verständnis für die Landwirte, was ja heute leider in der Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist, weil Sie auch damit groß geworden sind. Sie hat schon anscheinend das Landgestüt sehr begeistert. Ich erinnere mich an eine Erzählung von Dr. Bade und den begrüße ich jetzt natürlich auch ganz herzlich. Es muss mal irgendwie eine Feier gegeben haben im Landesgästehaus. Was war das genau? Und da hatte unser Ministerpräsident Schröder seinerzeit eingeladen. War das eine Weihnachtsfeier, Betriebsfeier? Da gab es mal irgendeine Einladung ins Gästehaus für alle Mitarbeiter, was natürlich für alle auch eine tolle Auszeichnung war.
Ja, das war, ich meine, es war eine reine Dankeschön-Veranstaltung. Ihre Franke hat ja hier immer geritten, bei Herrn Lopp noch damals.
Ach so,
Sie
ja,
waren ja dann auch öfter noch mit da. Ja. Und dann haben Sie mal gesagt, wir laden das Landgestüt mal ein. Da waren wir nach einem Betriebsausflug, waren wir dann im Gästehaus der Landesregierung. Sie sagten, wir haben uns kennengelernt. Im Grunde, damals haben wir uns gar nicht kennengelernt.
Nee.
In Bielefeld, das haben wir erst festgestellt beim Kaffeetrinken nach den Hengstparaden.
Ja.
Da habe ich unseren gemeinsamen früheren Klassenlehrer hinterher angerufen, den Herrn Steue.
Ja, den kenne ich noch.
Steue von Junggeselle.
Steue, Junggeselle.
Konservativer.
Ja,
Kurt Steue,
ja,
ein sehr guter Deutschlehrer.
Ich erinnere mich gut an ihn, der auch persönlich sehr netter Mann
war. Ganz netter Mann, ja.
Insofern. Und Steuer, der wollten wir immer zusammenbringen mit einer...
Ach, Frau Körner.
Englischlehrer.
Frau Körner. Ja, ja stimmt. Ach, da haben Sie auch versucht.
Ja, wir
haben
es auch nicht. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
Ja. Ich habe den damals, als wir Kaffee getrunken haben, habe ich ihn angerufen.
Ja.
Ich sage, Herr Steuer, ich soll Ihnen einen schönen Gruß von unserem Ministerpräsidenten stellen. Wie, von wem? Ich sage, der Herr Schröder, der war doch auch bei Ihnen. Ach, aber machen Sie mich für nichts verantwortlich. Ich hatte ihn bildlich vor
ja,
mir.
Ja, so war der auch. Das stimmt. Für meine Politik verantwortlich.
Ja. Ja, das war, aber ich habe Sie dann doch noch vor der Ministerpräsidentenzeit kennengelernt, mal bei einer Hengstparade. Und da hatten Sie irgendwelche Karten gekriegt und von einem anderen. Und Sie kamen aber zu spät zur Parade.
Ja.
Da waren Sie doch, glaube ich, noch Juso-Vorsitzende. Mhm. Und dann ja, stellten Sie sich vor und ich sage, ja, das tut mir ja leid, sag ich, Sie sind gar nicht auf unserer Liste. Ich sage, Sie können nur da oben in der obersten Reihe sitzen, unten ist alles besetzt. Das macht nichts, da komme ich noch früh genug hin.
Hab ich? Ehrlich?
Ja, das weiß ich doch genau. Ich sehe Sie noch da oben im Dachjuche sitzen.
Hat sich ja auch bewahrheitet.
Ja. Ja. Ja, und dann waren wir den näheren Kontakt mit dem Landeswappen. Ne? Da waren wir dann, ich muss sagen, Herr Funke war ein guter Minister und da war ja auch ein Praktiker. Aber fürs Landgestüt hat er nicht zu viel über gehabt.
Nee?
Nee, der war auch mal einmal hier, aber nur eine halbe Stunde. Da musste er los mit seinen Skatbrüdern, da wollte er bloß Skat weiterspielen. Er war Oldenburger und damals war ja Oldenburg,
Hannover
noch
ja,
sehr,
natürlich.
Klar. Das war nicht so einfach. Und dann waren wir ja wegen des Wappens da bei Ihnen und da vergesse ich auch nie wieder, dass Sie sagten, warten Sie, ich hole mal eben den Frank Steinmeier dazu.
Ja.
Der muss das machen, ich habe ja auch nicht immer Zeit. Und wenn Sie mal wieder Sorgen haben, dann melden Sie sich bei Steinmeier. Den Kalle Funke und den Kasimir, die brauchen wir gar nicht.
Oh, das hört er nicht gern. Nee.
Ja, für mich war es auch schwierig.
Ja,
der empfindlichste war ja mein Referent im Ministerium,
so, den
ich dann
ja,
umgehen
natürlich,
musste.
Ne? Klar, natürlich.
Der war ja am empfindlichsten.
Das mögen die gar
obwohl
nicht
er mal ein Assistent gewesen war vorher.
Aber ich glaube, wir durften doch auch mal Hengste kaufen, obwohl Haushaltssperre war. Ist das nicht auch über diese Schiene irgendwie gegangen mit Herrn
wir
Steinmeier?
Haben also einiges gemacht, das ist ja wirklich toll gelaufen. Damals waren natürlich auch ganz andere Zeiten, Herr Bockmann. Da war auch Geld da. Ne?
Aber man hat auch nicht immer einen zukünftigen Bundespräsidenten als Büroleiter bei sich sitzen.
Der war übrigens zur Parade dann schon aus dem Kanzleramt auch nochmal wieder hier.
Ja?
Ja, ja, rief er an und fragte nach bestimmten Sachen, wie ist das ausgegangen, wie ist das ausgegangen.
Ja, der hat natürlich ein wirklich sehr, sehr gutes Gedächtnis.
Ja,
auch gar keine Akten, das hat er alles im Kopf.
Ja, ja.
Davon habe ich sehr profitiert seiner Zeit im Amt. Der hat das genial gemacht und ist ja auch zu Recht. Die machen ja jetzt auch einen guten Job, die beiden. Ne?
Auf jeden
Der
Fall.
Bundespräsident und seine Frau, das ist wirklich eine optimale Toll. Vertretung Deutschlands überall in der Welt. Also das muss man schon mit großem Respekt sagen. Ich habe gerne mit ihm gearbeitet.
Ja, und Dr. Bader hat diesen Draht ins Kanzleramt tatsächlich auch noch genutzt. Wir hatten einen Betriebsausflug vor nach Berlin und Dr. Bader sagt, ach, ich rufe mal den Herrn Steinmeier. Er war zu der Zeit Kanzleramtsminister. Und als
Frau
wir dann
Kampitz. Frau Kampitz habe ich angerufen, die war ja mit ihm.
Also er hat abgelehnt, Minister zu werden, Frank-Walter Steinmeier. Der wollte Staatssekretär und das war's. Und dann haben wir, und Frau Kampitz war die Leiterin des Büros des Bundeskanzlers. Und die gerade jetzt vor einem Jahr pensioniert worden ist. Die war dann später noch bei mir im Büro als Leiterin des Büros vom Ex-Kanzler. Und die konnte das organisieren. Ne?
Die war ja früher Protokollchefin
ja,
bei Ihnen.
Genau.
Ja, und wir haben dann tatsächlich, wurden wir von dem Führer gefragt, der sagte, zu welchem SPD-Ortsverband gehören Sie? Wen kennen Sie hier, dass Sie diese exklusive Führung kriegen? Wir haben wirklich am Kabinettstisch überall, wir haben uns alles angesehen, ist ja innen ein super schönes, tolles Gebäude. Und die staunten alle, wie wir das geschafft haben. Das waren halt noch alte Seilschaften aus Hannoveraner Zeiten, da hält man doch zusammen.
Frau Kampitz, wenn ich da noch was so sagen darf, wir hatten hier ja mal Kohl zu Besuch, damals zu Wahlkampfzeiten. Ich weiß gar nicht, waren Sie da nicht noch mit sogar?
Kann sein, ja.
Ich weiß, Wulff war auch im Gefolge, aber der war nicht MP, da war irgendwas. Und Frau Kampitz sagt, ja, dann müssen Sie aber alles herrichten, wenn der Kohl kommt. Der ist um sich rum. Sehen Sie zu, dass Sie genügend Platten auf dem Tisch haben. Wir haben mein Büro wurde damals extra renoviert, alles gemacht und das war so ein nasses Jahr. Wir mussten Planken legen, um überhaupt hierher zu kommen über die Schlackenbahn da. Und der Kohl hat nicht einen Happen angefasst.
Ja, über ihn gibt's ja schöne Geschichten, was sein Essen angeht. War ja ein angenehmer Mensch in Gesellschaft durchaus. Ja. Ne? Aber man musste aufpassen, wenn es Nudeln gab, dass man was abkriegt. Sonst
oder mal unterschieden.
Wurde es schwierig.
Ja, Ihre besondere Anerkennung, Herr Bundeskanzler AD Schröder, für
lassen die... Lassen Sie mal diesen AD und Bundeskanzler weg, Schröder reicht.
Schröder reicht, gut, dann lassen wir es bei Herrn Schröder, ist auch einfacher zu sprechen. Das andere wird dann ja tatsächlich ein Zungenbrecher. Wir sitzen ja hier auch wirklich in lockerer Atmosphäre und Sie haben wirklich die Arbeit hier am Landgestüt immer wertgeschätzt. Nicht nur die Arbeit des Leiters Dr. Bade, auch der Mitarbeiter durch die Einladung in das Gästehaus. Und zwei unserer technischen Leiter, die sind ausgezeichnet worden mit dem Niedersächsischen Verdienstorden. Vielleicht kann Dr. Bade dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, da gab es auch noch ein privates Geschenk von Ihnen dazu.
Ja, das war zur Verabschiedung von Lopp und Winter.
Ja,
die waren ja Jahrgang 29. Winter lebt übrigens noch.
Ah, ja, ja. Der muss ja fast 100 sein.
Der ist fit. Der 91. Marschiert zwar mit dem Rollator hier durch die Stadt. Ach. Der macht Wege und ist
wenn Sie den grüßen, ist mal herzlich. Ne?
Ja, Lopp ist ja 14 gestorben.
Ja, ja,
der war da plötzlich innerhalb kurzer Zeit völlig dement. Aha. Kann man den Mann gar nicht, nee. Nicht erwarten. Ne? Nee. Ja, da haben Sie, ich meine, Sie hätten beiden auch noch eine Armbanduhr geschenkt damals.
Kann sein.
Verdienstorden und dann, ja, ja. In der Halle in Adlersdorf. Ah ja, aber gut. Geschichte.
Und dann gab es, wenn ich mich recht entsinne, ich kenne die Geschichten ja leider alle nur vom Erzählen, es war eine Bundestagswahl
ja.
Und am nächsten Tag sollte, ich glaube, Herr Scharping zum Bundeskanzler gewählt werden und
nein. Scharping nicht.
Nein, da waren drei, sie waren zu dritt.
Ach so, ja, ja, das wissen war Sie? Scharping, ich und Frau Wittorik Zeul. Die kandidierten
als... Ja, war da nicht Scharping?
Das war die Wahl. Das war vor der Bundestagswahl, als Scharping schon Kandidat war.
Ja, das
und da sind Sie einen Abend vorher...
Da hatten Sie das Ehepaar Lopp und Frau und mich eingeladen in Fürstenhof zum Essen.
Ja.
Und wir saßen da alle im Foyer und die ganze Hot-Volley aus Celle marschierte an uns vorbei. Die guckten alle ganz groß, was ich da mit dem Bundeskanzler täte und so. Und dann sagte ich natürlich auch, das war 14 Tage vor der Wahl. Und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie, das rechne ich Ihnen ja hoch an, dass Sie jetzt im Wahlkampf Zeit haben, mit uns hier essen zu gehen. Da sagten Sie auch, wissen Sie, das alles Parteiraison. Solange der Dicke da sitzt, können wir mit drei Mann auch mit fünf Mann nichts ausrichten. Vergesse ich nicht.
Ja, ja,
aber das ist realistisch, ne?
Ja, das war dann, ach ja, Scharping war Kandidat und verlor ja, dann.
Und Sie waren zu dritt da
angetreten. Ja, ist richtig. Stück Geschichte, ne?
Das ist Geschichte, ja.
Ich glaube, Herr Schröder ist auch immer mit nach der Hengstparade zum Empfang in immer. Die Kantine gekommen. Und kannte, glaube ich, auch irgendwie den Kantinenwirt vielleicht?
Ja, der Kantinenwirt, der war auch strammes SPD-Mitglied. Aha. Wissen Sie, dann war aber ganz stolz, dass sie ihm ein rotes Feuerzeug geschenkt hat, jedes Mal, wenn sie reinkam. Und wenn sie mal im Stall waren, ich kam da auch mal, wollten sie Franke ab oder was, also ich muss aber vorne noch mal eben rein. Ich musste ihm noch mal guten Tag sagen, sonst ist er beleidigt, wenn ich reingucke. Ja, ich weiß, wie Reinhard mit Nachnamen.
Das Landgestüt... Männerdomäne bis 1996. Mittlerweile haben wir 95% Bewerbungen von Frauen, die den Ausbildungsberuf erlernen wollen. Und das haben wir, glaube ich, auch Ihnen zu verdanken, dass das möglich wurde. Vielleicht kann Dr. Bade dazu noch etwas erzählen.
Ja, er kann das bestimmt, die Geschichte mit der Dusche. Kennen Sie die? Bei Bade.
Ja, ja. Naja, wir haben uns ja immer dagegen gewehrt, weil wir sagten, wir haben nur Gemeinschaftswaschräume, wie sollen wir die Lehrlinge unterbringen? Ja, und dann irgendwie sagte Ihre Frau damals, sagte, wissen Sie, wenn ich das hier sehe, ist es auch kein Männerberuf auf die Dauer. Wenn die älter werden und so, da ist ja auch ein bisschen was dran, ich unterstütze Sie. Und dann irgendwann schrieb sie mir, glaube ich, einen Hörsatz, ich kann leider auch nicht mehr helfen, ich komme gegen den Kultusminister, gegen den Arbeitsminister nicht mehr gegen an. So, ja, dann müssen wir aber erstmal die Waschräume ausrichten. Und dann wurde für fast 1 Million das Wohnheim, wo früher 30 Betten waren, umgerüstet, immer 2 Zimmer zu einem gemacht oder auch 3 Zimmern 2, sowas. Und jedes kriegte eine Dusch- und Waschkabine rein und Toilette. Seitdem hatten wir auch hier eben jetzt die Frauen inzwischen in der Mehrzahl, ne?
Im Gesamtbetrieb noch nicht in der Mehrzahl, aber bei den Bewerbungen mit 95%. Also ich bin quasi der Gleichstellungsbeauftragte, wenn es um die Sichtung der Bewerbung geht Unser Gucke schon immer, ist da überhaupt noch ein Mann mit dabei, und von daher sind wir froh, dass zu den Zeiten, wo sowas nochmal schnell zu regeln war mit Geldern für so einen Umbau, das erledigt wurde, weil heute könnte ich gar nicht mehr ohne Frauen hier arbeiten, bin froh und glücklich, dass wir so viele davon bei uns im Betrieb haben, und man braucht sich im Reitsport ja nur umsehen, da haben die Frauen ja sowieso die Mehrheit und mittlerweile in der Zucht auch ein stetig wachsender Anteil. Wir sind vorhin ja durch den Stall gegangen und Sie sind begeistert auf die Pferde zugegangen, auch mit Ihrer Frau. Wie sehen Sie so Reitsportzucht so in der Gesamtgesellschaft, so wirtschaftliche Bedeutung und wie ist das Image unseres Reitsportes? Sie haben es kurz angesprochen, wir verkaufen uns nicht ganz so gut.
Das Image des Reitsports ist natürlich immer noch so, dass man sagt, gut, es gibt die bäuerliche Reiterei. Da gehört das im Grunde zur Arbeit und zum bäuerlichen Bewusstsein dazu. Und es gibt dann natürlich die Sportreiterei. Das ist, was das Image angeht, weil es ja ein relativ teurer Sport ist. Man braucht Stallungen, man muss Tierarztkosten nicht unerheblich bezahlen können. Also gilt die Reiterei gesellschaftlich betrachtet immer so etwas für die Leute, die ein bisschen wohlhabender sind als die anderen. Auf der anderen Seite ist gerade durch Fernsehen, vor allen Dingen Springreiterei, natürlich sehr bekannt geworden. Insofern würde ich glauben, gerade in so Bereichen wie Niedersachsen, wo ja sowohl hier die Hannoveraner als auch die oldenburgischen Pferde da sind, gehört das einfach zum Land dazu. Und so wird es auch begriffen. Natürlich ist die wirtschaftliche Bedeutung von Volkswagen oder anderen ähnlichen Unternehmen bei weitem größer. Aber ich glaube, was die Traditionen angeht, nicht nur Vergangenheit, sondern auch was Gegenwart angeht, spielt die Reiterei eine Rolle und ist eigentlich aus Hannover nicht wegzudenken. Würde ich jedenfalls nicht wollen, und ich finde schön, dass jede Landesregierung, gleichgültig von welcher Seite sie gestellt wurde, dass die doch darauf geachtet haben, dass insbesondere das, was sich mit dem Landgestüt verbindet, nicht nur Tradition ist, sondern auch Zukunft hat. Und das sollte auch Interesse des Landes insgesamt sein. Wie gesagt, die wirtschaftliche Bedeutung ist begrenzt. Die kulturelle, die sollte man nicht unterschätzen.
Ich weiß, dass Sie das Sommerfest in Berlin initiiert haben. Und das ist ja nach wie vor wirklich eine herausragende Veranstaltung, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Und bei der Eröffnung unserer Landesvertretung hatten Sie dann auch angefragt, ob es möglich ist, Pferde vor der Landesvertretung zu postieren. Das zeigt einmal, wie wichtig Ihnen das Landgestüt war, aber natürlich auch diese Pferde, die niedersächsischen Pferde, mit nach Berlin zu bringen. Und da durfte ich damals, ich war Assistent bei Dr. Bade, eine Bereisung nach Berlin machen, um zu sehen, was kann man da mit Pferden machen. Sind tolle Aufnahmen geworden. Und auch bei der Expo, die Sie ja nach Hannover geholt haben, da waren wir bei der Eröffnung mit, ich glaube, 6 oder 8 Hengsten mit Spalier dabei. Und solche Gesten unserer jeweiligen Ministerpräsidenten sind natürlich enorm wichtig, damit wir auch einer breiten Bevölkerung das Kulturgut zeigen können. Und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Und
ich glaube, dass vor allen Dingen auch der internationale Ruf eine große Bedeutung hat. Ich weiß noch, Herr Dr. Bade war damals noch Landstallmeister, da waren Gäste aus den Vereinigten Staaten da. Aus Kanada.
Die hatten Sie auch eingeladen, ja. Sie wollten ja auch gerne mit mal.
Ja. Das waren Leute, die Zucht betrieben mit Hannoveraner Hengsten. Von daher natürlich, ich erinnere Kanada, ich erinnere aber auch Amerika. Dass Leute immer mal wieder kamen, um zu schauen und um sozusagen ganz speziell mit Hannoveraner in Amerika oder Kanada zu züchten auch. Und das hat natürlich zum Ruf Hannovers als die Pferdenation oder Pferdebereich auch beigetragen. Insofern, die internationale Bedeutung ist größer, als wir es gelegentlich selber wahrhaben wollen hier in Hannover. Hannoveraner haben ja die Eigenheit, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, anstatt es glänzen zu lassen. Aber hier im Landgestüt, da kann man doch mal sagen, ist viel Licht und das soll auch glänzen.
Das haben wir auch immer zum Glänzen gebracht. Sie haben die Familie Sazan in Calgary angesprochen. Die organisieren ja das am höchsten dotierteste Turnier der Welt. Und ich glaube, Sie hatten da ganz in der Nähe von Calgary auch mal einen G8-Gipfel. Da hat Ron Zazan probiert, sie da noch schnell irgendwie abzufangen, aber da ist er beim Kanzleramt, glaube ich, auch nicht durchgedrungen.
Nee, aber das hat eine andere Bewandtnis. Ich bin in Calgary, erinnere ich sehr genau, G8-Gipfel in dort. Und ich musste sofort weg, weil ich flog mit dem japanischen Ministerpräsidenten nach Japan, um das Endspiel Deutschland gegen Brasilien zu sehen. Und das war wirklich schwierig zu organisieren, denn da musste extra das japanische Außenministerium ein Gutachten machen darüber, dass ich einfach das Flugzeug mit benutzen durfte. Denn das war ja japanischer Boden. Der stand zwar in Kanada, der Flieger, aber es war ja japanisches Flugzeug. Und die Frage tauchte auf, ob da nicht die Nationalhymne gespielt werden müsste, als ich das Flugzeug betrat. Aber der Japan, das haben wir dann abgebogen und der japanische Ministerpräsident hat mir dann seinen opulenten Schlafraum zur Verfügung gestellt. Das war der Hintergrund. Oh, ja.
Aber ich merke immer wieder, diese Fußballleidenschaft bei den Ministerpräsidenten, aber solange die Pferde noch eine Rolle spielen, ist das natürlich für uns sehr schön. Jetzt wünsche ich uns beiden, dass 96 irgendwann auch mal wieder aufsteigt. Ich bin ja auch regelmäßig im Stadion und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bedanke mich herzlich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und hoffe, dass wir uns bei der ein oder anderen Veranstaltung wiedersehen und dass dieser Podcast ein Riesenerfolg wird. Wir haben auf jeden Fall einen Top-Gast hier gehabt. Herzlichen Dank, Bundeskanzler AD Gerhard Schröder.
Bitteschön, sehr gern geschehen. Und wie gesagt, lasst das Landgestüt weiter glänzen.
Das ist das beste Schlusswort, was man geben kann.
Hervorragend. Ich hätte Ihnen auch noch ewig weiter zuhören können. Aber vielleicht reicht es ja für eine zweite Folge. Wir bleiben dran. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns über Instagram oder per Mail. Und wir freuen uns auch jederzeit über Feedback. Und die nächste Folge erscheint in 4 Wochen.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.